Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
The Champions. Hallo Julius.
Endlich kriegen wir wieder das Intro von dir hier geliefert.
Ich wusste, dass du dich freust,
wenn ich hier ein bisschen intoniere. Jedes Mal drüber
intoniere.
Es bedeutet natürlich auch etwas, und zwar, dass die Königsklasse wieder vor der Tür steht. Der Claim ist die beste Königsklasse aller Zeiten. Ob diese Reformation da wirklich für gesorgt hat, da bin ich immer noch zurückhaltend. Haben wir ja auch letzte Champions League-Folge drüber geredet. Aber es stehen auf jeden Fall wieder Spiele auf höchstem europäischem Niveau an. Es stehen Spiele mit 5 deutschen Beteiligungen an. So viel Teilnehmer haben wir ja dieses Jahr auch in der Königsklasse dabei. Und das bedeutet, es gibt einiges für uns zu besprechen in oder für die nächsten beiden Tage, an denen diese Partien stattfinden werden. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir da jetzt reingehen können, Alex. Und ich würde sagen, wir fangen direkt aber mal ohne deutsche Beteiligung an mit einem kleinen Kracher am Dienstagabend. Ich muss sagen, wenn du so insgesamt guckst, auch wenn es viele Spiele sind, auch wenn es eine große Champions League ist, so richtige Kracherspiele in der Gruppenphase, teilweise rar gesät auch diese Woche, aber bei Arsenal PSG, da wird man schon ein bisschen hellhörig.
Ja, absolut. Also wir besprechen heute hier 7 Spiele, natürlich die 5 mit deutscher Beteiligung. Ansonsten ist es ja ein bisschen überschaubar, also was so den Knalleffekt, den Krachereffekt darbietet, ne? Wenn man so im internationalen Vergleich guckt, Barca klarer Favorit gegen die Young Boys Bern haben wir jetzt nicht in die Besprechung mit reingenommen. Man City bei Slovan Bratislava zu Gast wird wahrscheinlich auch eine klare Sache. Gibt es für uns jetzt auch nicht so viel drum herum zu reden, wenn wir ehrlich sind. Aber da sprechen wir uns beide, glaube ich. Auf Arsenal PSG, da freuen wir uns beide, denn das ist auch wirklich ein schönes Duell auf Augenhöhe. Da kann man wahrscheinlich nicht nur eine schöne Quoten rausfinden, sondern auch als neutraler Fan sich schön vor dem Fernseher versammeln, um das zu verfolgen.
So ist es. Also es ist eins der Spiele, wo 2 Spitzenmannschaften aufeinandertreffen werden und Arsenal auch dieses Jahr in der Premier League auf jeden Fall im Kampf um den Titel mit dabei, konnten sich jetzt auch unentschieden trennen von Manchester City, also das absolute Topspiel in England eigentlich in den letzten 1-2 Jahren. Da gab es zumindest auch keine Niederlage für die Gunners. Heißt, man kann da weiter Schritt halten mit den Citizens, die hingegen jetzt am Wochenende selber ja auch Punkte liegen lassen haben, wird also noch enger da. Die sind in der Liga gut drauf und das trotz ein paar wichtiger Spieler, die eben ausfallen, unter anderem Kapitän Martin Ødegaard, der sich ja in der Länderspielpause verletzt hat. Sind schon ein paar bittere Ausfälle bei Arsenal, aber insgesamt eine Top-Mannschaft in der Premier League. Während PSG seit 1-2 Jahren natürlich so ein bisschen diesen Umbruch durchmacht, weg von den ganz, ganz, ganz großen Namen, immer noch viel Geld im Kader, aber jetzt auch Mbappé weg in diesem Jahr. Das war ja zumindest der Household-Name in den letzten Jahren. Also, vielleicht leichte Diskrepanzen doch, was die Stärke angeht auf den ersten Blick. Es ist auch noch ein Heimspiel bei Arsenal. Auch die Quoten unterstreichen das natürlich, ne? 1,7er Quoten auf Arsenal, 4,7er Quoten auf PSG. Das ist mir ein bisschen zu hoch auf Paris. Ich traue ihnen schon zu, dass sie da mitspielen können. Arsenal hat sich eben zuletzt auch in der Champions League ein bisschen unsicherer gezeigt als in der Liga, wo sie schon eine größere Entwicklung genommen haben, aus meiner Sicht.
Ja, die Quoten sind durchaus bemerkenswert. 1,70er Favoritenquote auf Arsenal hätte ich so nicht erwartet, dass sie so niedrig ist. Oder anders gesagt, hohe 4er Quoten auf PSG. Puh, finde ich jetzt auch sehr, sehr hoch. Also bietet natürlich direkt gutes Value da für uns ein Spiel, das wesentlich ausgeglichener sein könnte, als es die Quoten sind. Die sind recht klar. Aber wenn ich auf den ersten Spieler in der Champions League zurückblicke, Arsenal sich dabei Atalanta im Bergamo, ne, sehr schwer getan, mit Glück und Torwartgeschick ein 0-0 herausgeholt, aber offensiv war da wenig los. PSG war klar überlegen gegen Girona, hatte aber auch einen Torwartfehler benötigt, um den Dreier einzufahren. Ich glaube, in der 93. das 1-0, das war eine Flanke von außen, die flach vors Tor kommt, und dann lässt der Girona-Keeper lässt das Ding durch die Hosenträger klatschen und dann schlägt es hinter ihm ein. Also dann doch mit auch Glück, wenn auch nicht komplett unverdient, aber mit Glück 1-0 gewonnen PSG. Arsenal nicht so überzeugt. Dafür ist Arsenal in der Liga, du hast es angesprochen, wesentlich überzeugender. Also gegen Leicester City jetzt ein 4-2, fast schon standesgemäß herausgeschossen, zumindest pflichtgemäß, standesgemäß war es ja nicht, war ja hinten raus richtig knifflig, ne? Knapp. Aber sie sind vielleicht ja irgendwo favorisiert, aber nicht so klar gegen PSG, wie ich finde.
Ja, also das macht den Tipp auf den vermeintlichen Favoriten eben schwer, weil er nicht so wahnsinnig hoch belohnt ist. Und es macht den Tipp auf, ja, zumindest die doppelte Chance vielleicht auch recht reizvoll, denn selbst die ist bei einem Spiel, wo man sich das durchaus vorstellen könnte, das Unentschieden bei PSG eben bei 2-10, ne? Also Auswärtssieg oder Unentschieden, auch wenn das vielleicht nicht der Favoritentipp ist, mit 2-10 als doppelte Chance, mit eben 4,70 im Dreiweg der Auswärtssieg und 3,80 das Unentschieden. Alles jeweils ziemlich hoch dotiert und für alle, die gerne aufs Risiko gehen und sagen, ganz ausgeschlossen ist es nicht, aber man wird dafür dann mal auch richtig belohnt in so einem Spiel, sind die Tipps auch gar nicht uninteressant. Ansonsten glaube ich, wäre hier vielleicht gerade, weil Arsenal zuletzt ja sehr auf die Verteidigung auch gesetzt hat in Spielen, wo sie vielleicht auch Spieler, wo ihnen Spieler gefehlt haben, wo es vor allen Dingen darum ging, erstmal Punkte zu sichern, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch hier eine sehr gute Defensivleistung am Ende des Tages zeigen. Deswegen beide Teams treffen nein, auch über Zweierquoten hier. Ein Tipp, den ich mir auch sogar vorstellen könnte, wenn man weg vom Dreiweg gehen möchte. Aber das sind so die Denkrichtungen, die man da hat, wenn man alles mit in die Rechnung nimmt, denke ich.
Ich habe die andere Denkrichtung, denke ich. Und die de denke ich nicht nur, sondern finde ich auch. Denn ich glaube, dass beide treffen. Also es war ja übersichtlich, was am ersten Spieltag war, was Arsenal und auch PSG toremäßig boten. Und das wird sich, glaube ich, ändern jetzt, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wobei einer nicht mitwirken kann oder darf, besser gesagt, auf PSG-Seite. Denn Luis Enrique verzichtet freiwillig auf Ousmane Dembélé. Aus disziplinarischen Gründen wurde er nicht mit in den Kader aufgenommen. Also da beraubt sich PSG einer Offensivwaffe. Aber so wirklich überzeugend, glaube ich, war in der Saison auch nicht. Also ob er jetzt ja so sehr fehlen wird, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz denke ich, glaube ich, hoffe ich auch aus neutraler Sicht auf Tore auf beiden Seiten, Tore für beide und dann dementsprechend vielleicht mit Blick auf einen Tipp auf Over 2,5 und beide treffen als spannende Option, wenn man sich im Dreiweg enthalten will. Ansonsten die doppelte Chance x2, die finde ich von den Quoten her einfach tatsächlich spannend. Und dann bin ich gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Warum denn nicht mal so ein flottes 2 zu 2, Julius? Ja, ein bisschen Spektakel.
Da wäre dann auch die doppelte Chance X2 natürlich mit drin. Wir springen zum ersten deutschen Team, über das wir hier sprechen wollen. Der VfB Stuttgart ist dabei gegen Sparta Prag. Am vergangenen Wochenende ging es gegen Wolfsburg als kleine Leistungsschau. Und da muss man hier sagen, hat man auch wieder die Probleme in diesem Jahr gesehen, ne? Gegen Borussia Dortmund hast du vor allen Dingen gesehen, was alles gut läuft. Und das hast du teils auch gegen Wolfsburg gesehen. Alleine ein Undav, der dann eben auch spät dieses Ausgleichstor wieder trifft. Also das funktioniert schon irgendwie. In Unterzahl war man ja auch. Das war auch durchaus diskutabel. Aber man kassiert eben auch recht viele Tore in diesem Jahr und hat immer wieder Schwierigkeiten, Spiele für sich zu entscheiden, wenn der Gegner eben nicht der BVB ist. Trotzdem Sparta Prag natürlich eine Mannschaft, die von der Qualität vielleicht ein Level weiter unten anzusiedeln ist als der VfB und damit ja schon eine Mannschaft, wo man sich auch vorstellen kann, aus meiner Sicht, dass Stuttgart wieder zu ihren Treffern kommen wird, auf jeden
Ja.
Fall. Und dass das am Ende vielleicht dann eben auch zum ersten Champions League-Sieg reichen kann.
Absolut. Ich habe tatsächlich reflexartig auf den Handicap-Tipp geblickt, denn den habe ich irgendwie im Gespür. Ich glaube, zu Hause wird der VfB jetzt wieder einiges raushauen. Ich weiß, es gab am Wochenende nicht das optimale Ergebnis in Wolfsburg. Ne, konnte man gerade noch so unter widrigen Umständen einen Punkt retten beim Stichwort 2 zu 2, ne? Bei einem 2 zu 2 in Wolfsburg, aber diese rote Karte für Karasor, ne, die hat schon auch ein Geschmäckle, die war eine Fehlentscheidung. Dann konnten sie immerhin in Unterzahl noch den Punkt retten in der 97. durch Undav. Ich glaube, jetzt zu Hause lassen sie nichts anbrennen, gegen Sparta Prag gewinnen, denn spielerisch hat mich das schon überzeugt. Gegen Dortmund ja sowieso, ich fand sie ja auch im Bernabeu sehr, sehr stark bei Real Madrid. Und deswegen erwarte ich den Heimsieg und zwar nicht mal den knappen. Also zwei Tore Unterschied Heimsieg erwarte ich tatsächlich gegen Sparta Prag. Auch wenn ich natürlich nicht den Fehler machen möchte, die Prager zu unterschätzen, denn die haben im ersten Spieltag 3-0 gewonnen. Also ein Top-Einstand in die Champions League gefeiert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wird Stuttgart eine andere Kragenweite sein. Und weil sie ein Heimspiel haben, back with a bang sozusagen, ne? Nach 15 Jahren ohne Champions League, das Comeback im Bernabeu. Lief ja schon nicht schlecht, spielerisch und so. Und jetzt wird es, glaube ich, richtig gut laufen im ersten Sieg nach 15 Jahren.
Ja, also Kann ich mich am Ende nur anschließen. Glaube auch, dass es durchaus in eine Richtung mit Over 2,5 gehen könnte, weil vielleicht auch Sparta was beisteuern kann bei der Defensive, die wir beim VfB gesehen haben. Aber es sollte recht offensiv vom VfB werden und das sollte sich am Ende auch zu einem guten Ergebnis bringen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie du auch gesagt hast, dass es da ein richtig, richtig schöner Abend einfach in Stuttgart wird im Stadion für alle Fans, dass man jetzt ja, in der Champions League mal wieder seine Mannschaft dann auch richtig zaubern sieht und Bock auf schönen Fußball. Das hat diese Mannschaft definitiv. Damit kommen wir zum BVB. Also eine mittelgute Überleitung, denn so richtig Bock auf schönen Fußball hat der BVB immer noch nicht. Und ist ja auch interessanterweise sehr schlecht gestartet gegen Bochum, ne? Am Ende sind unsere Tipps angekommen, Alex. Dortmund schießt ein paar Tore. Es wird wahrscheinlich ein Handicap-Sieg. All das hat hinten raus sogar noch geklappt, aber man lag 2-0 zurück. Es hätte 3-0 stehen müssen. Dann
Ja.
wäre man vielleicht auch nicht mehr zurückgekommen. Das hat selbst Nuri Sahin nach dem Spiel gesagt. Und ist natürlich also defensiv ähnlich wie in Stuttgart am Anfang komplett untergegangen. Das war schon sehr, sehr schwach, was wir da gesehen haben. Offensiv kristallisiert sich immer mehr raus. Zumindest mit einem Guirassy hat man da natürlich einen guten Fang gemacht. Man hat Qualität, die man nachlegen kann. Also, ja, man kann sich darauf verlassen, dass man doch auch in so ein Spiel nochmal zurückfinden kann mit der Qualität, die eben auch Geld kostet beim BVB. Aber defensiv gerade zu Beginn, da ist man weit, weit weg von der Saisonhöchstleistung, hoffe ich.
Und ich glaube auch mental war man offenbar weit, weit weg von irgendwelchen Bundesliga-Standards teilweise, ne? Also das war schon sehr vogelwild. Ich glaube, da hat auch die Psyche so ein bisschen mitgespielt. Ich meine, dieser Rückpass von Schlotterbeck, was bolst du den da hoch zu deinem Torwart zurück? Und der Torwart macht dann auch irgendwelche Faxen. Also das sah schon sehr nach Hoppala letzte Saison aus, als es unter Terzic so gar nicht gut lief, ne? Und man auch irgendwie das Gefühl hatte, so mental sind die schon sehr angeknackst. Das ist natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison unter einem neuen Trainer dann kein gutes Bild, aber immerhin, die Mannschaft hat Moral gezeigt, ne? Und ist zurückgekommen und hinten raus war das ja dann schon überzeugend, wobei Bochum da auch ein bisschen auseinandergefallen ist. Ja, jetzt bin ich gespannt, welches Gesicht man gegen Celtic zeigen wird, denn die sind mit einem rauschhaften 5:1 gegen Bratislava in die Champions League-Saison gestartet und haben da gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Und deswegen bin ich gespannt. Also, wenn du 5 gegen Bratislava schießt, dann solltest du nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Oder anders gesagt, vielleicht geht da was gegen den BVB, wenn der wieder sein Bochum-Gesicht zeigt. Zumindest das von der ersten halben Stunde.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest in der Formation nochmal ein anderes Gesicht sehen werden. Jetzt nach Stuttgart und auch nach diesem Bochum-Auftritt wird man, glaube ich, doch noch ein bisschen durchrotieren. Vielleicht Süle auch wieder die Startchance geben, der ja durchaus einen fitten Eindruck macht und eben nicht beteiligt war an diesem absoluten Auseinanderfallen zu Beginn gegen Bochum. Und dass man da schon Wert drauf legt, hier stabiler zu stehen. Ob das klappt, das ist beim BVB halt echt eine schwere Frage. Und es schwebt schon über diesem Duell, dass du nach den letzten Wochen zum Beispiel auf dieses Spiel guckst und sagst, beide treffen hier. Also Dortmund kriegt ein Gegentor. Das ist nicht weit hergeholt, ne? Nach den Auftritten, die wir da gesehen haben. Also das ist ein Tipp, den ich absolut nachvollziehen kann, wäre beide treffen zumindest hier. Trotzdem ist es am Ende eben ein Heimspiel beim BVB von einem Champions League Finalisten. Im letzten Jahr übrigens. Also in der Champions League haben sie ja auch durchaus immer noch mal ein anderes Level an Motivation und
Ja.
Überzeugung gezeigt. Das kommt auch noch dazu. Und deswegen will ich trotz aller berechtigter Kritik hier, glaube ich, wäre es sehr weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, der BVB ist hier nicht Favorit.
Da hast du was Schönes angesprochen. Champions League, da zeigen sie oft ein anderes Gesicht, gerade in Heimspielen, auch bezüglich der Abwehr. Sie sind seit 11 Heimspielen ungeschlagen in der Königsklasse. Und haben in 8 dieser Spiele kein Gegentor kassiert. Das ist fast schon noch die noch bemerkenswertere Statistik. Es ging ja unter anderem, wir erinnern uns, gegen PSG beispielsweise, zu Hause gegen Atletico. Gut, da haben sie Gegentore kassiert, aber ne, dass sie diese Mannschaften dann auch zu Hause letztes Jahr geschlagen haben, ist schon auch bemerkenswert. Also irgendwie finden sie da nochmal einen Gang, den sie höher schalten, scheinbar, wenn die Königsklassen Musik ertönt, dass sie da irgendwie ein anderes Gesicht, ein entschlosseneres zeigen sowohl vorne als auch hinten. Deswegen sind sie für mich natürlich der klare Favorit. Also ich rechne hier mit dem BVB-Sieg. Aber wer weiß, vielleicht kann Celtic wirklich das eine Mal umschalten, denn ich erwarte schon eher defensiv. Wobei Brendan Rodgers, ne, das ist ja jetzt kein Mauermeister à la Mourinho, der wird schon situativ anlaufen und pressen lassen. Aber eher defensiv. Vielleicht können sie mal umschalten, Celtic, und ein Türchen erzielen, aber am Ende muss hier der Dortmund-Sieg stehen. Ich meine, sie sind ja gut in Brügge gestartet, zumindest vom Ergebnis her. Ne? Sie hatten Probleme im Spiel, hätten auch ein Tor kassieren können oder zwei. Ne? Da waren Lattenknaller mit dabei. Hinten raus konnten sie auch wieder mit Beino Gittens und Co. von der Bank Qualität reinschießen, dass sie das noch gewonnen haben. Das Deswegen halt, erwarte ich hier den BVB-Sieg, aber womöglich mit Gegentoren, dann sind die Quoten spannend.
Genau so ist es. Ist ja ein Punkt, den ich oft beim BVB sage. Ne? Die können halt so nachlegen, dass auch Bochum nach zwei Toren Vorsprung noch eingeholt werden kann. Ab einem Level wie Stuttgart wird es schwierig, da zurückzufinden. Aber die Qualität ist schon höher als bei vielen Vereinen und auch höher als bei Celtic, das muss man sagen. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo die Qualitätsfrage nicht so leicht zu beantworten ist, finde ich. Denn wir sprechen über Bayer Leverkusen, den amtierenden deutschen Meister. Der spielt gegen die AC Milan aus der Serie A. Also auch ein großer Name mal wieder im Weltfußball, den wir hier präsentieren und über den wir sprechen können. Ist ja, wie gesagt, bei den Partien bis jetzt immer so ein bisschen Mangelware gewesen. Und ja, Milan, dritter Platz in der Serie A, ne? Drei Spiele gewonnen aus sechs, zwei unentschieden. Das ist ja von der Tabellenposition ein ordentlicher Start. Ich glaube, von der Art, wie man ja dann doch zweimal da unentschieden gespielt hat, ist man gar nicht mal so happy. Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der du rechnen musst, die es dir nicht leicht machen wird. Und wir haben, glaube ich, auch jetzt nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel bekommen, Alex. Im Spitzenspiel Bayern gegen Bayer. So ganz das Bayer des letzten Jahres ist das eben nicht. Ich glaube, da wäre man schon ein bisschen selbstbewusster in München aufgetreten.
Ja, sie wirkten sehr defensiv. Also ich dachte, du nimmst jetzt hier die Überleitung, apropos Mauern, apropos defensiv.
Ja, von wäre angebracht gewesen.
Was wäre recht. Bei Leverkusens Auftritt in München definitiv angebracht gewesen. Das war schon enorm defensiv. Also ich glaube, da hat man gesehen, dass Xabi Alonso früher auch unter José Mourinho gespielt hat. Der hat sich von all seinen Top-Coaches was abgeschaut. In München ganz klar zu sehen, ja, auch von José Mourinho. Also ja, in Top-Form ist Leverkusen nicht, oder es ist noch nicht das alte Leverkusen der letzten Saison. Das ist das Ergebnis natürlich sehr positiv in München gewesen aus ihrer Sicht. Ich glaube, die waren hochzufrieden. Aber jetzt mit Vorausblick auf das Milan-Duell kommen wir beide natürlich ein bisschen ins Grübeln, glaube ich. Ne? Denn die Mailänder haben ihr Auftaktspiel übrigens verloren gegen Liverpool. Das heißt, die sind ein bisschen in der Bredouille. Eine zweite Niederlage im zweiten Spiel. Ich weiß nicht, wie es dann mit den Statistiken aussieht, also mit den Wahrscheinlichkeiten, ob man dann noch Top 8, Top werden kann. Aber verlieren sollte es nicht aus Mailänder Sicht. Sprich, die Rossoneri haben ein bisschen Druck. Leverkusen natürlich in Rotterdam locker leicht, ich glaube 4-0 gewonnen. Ne? Die haben etwas weniger Druck. Das ist eine interessante Gemengelage vor diesem Spiel.
Durchaus eine interessante Gemengelage. Muss man natürlich auch dazu sagen, Leverkusens fast vielleicht bester, zielstrebigster Auftritt war diese erste Halbzeit in Rotterdam. Also da haben sie tatsächlich gar nichts anbringen lassen, führten ja nach einer Halbzeit schon mit 4-0. Also da ging es schnell, starker Auftritt, da hast du gemerkt, die haben richtig Bock, die freuen sich, dass sie zurück in der Champions League sind, auch endlich wieder richtig Königsklasse spielen dürfen. Letztes Jahr ging es ja noch in der Europa League für sie los. Also das war schon ein sehr guter Auftritt, den man da gesehen hat in der Liga. Wie gesagt, siehst du, es hapert ein bisschen an der Balance, du kannst nicht mehr ganz so befreit aufspielen, weil du zu viele Gegentore kassierst und das merkst du einfach diesem ganzen Spiel an und das ist natürlich jetzt auch eine Gefahr gegen einen Verein wie Milan, der alleine mit einem Leao oder auch mit einem sehr treffsicheren Christian Pulisic, den wir ja noch aus Dortmund kennen, im Moment mit 4 Toren einer der Top-Torschützen in Serie A auch. Also da bringen die schon ein bisschen Firepower mit, schnelle Umschaltspieler mit gegen Leverkusen, dass eben, wenn es das nicht drauf anlegt, nur verteidigen zu wollen, José Mourinho-artig, durchaus verwundbar ist. Jetzt ist natürlich die Frage aus Leverkusens Sicht, sie haben das erste Spiel hoch gewonnen, sie können auch das Spiel hier wieder, sage ich mal, ein bisschen tiefer stehend angehen, wenn sie wirklich wollen. Ne?
Aber zu Hause machen sie das ja üblicherweise nicht. Also in München ist wahrscheinlich dann schon auch die Ausnahme. Und die Bayern waren ja auch dominant, haben ja auch diesen dominanten Spielstil. Also gehören ja auch immer zwei Dinge dazu, zwei Seiten. Ich glaube, zu Hause gegen Milan werden sie schon wieder dominant sein. Aber heißt natürlich, ne, hohe Abwehrlinie, wenn du dominant bist. Das kennt man ja, die stehen dann an der Mittellinie und höher. Dann bist du natürlich wieder anfällig für Umschaltspiel über Pulisic oder Pulisic, ich weiß gar nicht, wie er jetzt genannt werden möchte, über Leao und Co. Deswegen erwarte ich hier auch ein spannendes Spiel, ein bisschen einen vielleicht Schlagabtausch. Also auf jeden Fall Tore auf beiden Seiten, Tore für beide Teams. Und dann ist das Over 2,5 ja auch immer nah. Du weißt, das ist eine gern gespielte Kombi von mir. Bei diesem Spiel habe ich diese Kombi auch wieder auf dem Zettel.
Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube generell, sprechen wir hier über eine Paarung, wo ich halt mit den Quoten auch wieder nicht ganz mitgehe. Na, Leverkusen ist hier ganz, ganz klarer Favorit. Wir haben ähnliche Quoten wie bei Arsenal PSG. Das ist mir zu weit auseinander, dass wir da bei einer Mannschaft wie Milan in 4,5er Höhen gehen. Unentschieden hat alleine 4,14er Quoten. Das finde ich aus meiner Sicht zu hoch im Vergleich, ähnlich wie bei Arsenal PSG, würde ich mir da wünschen, dass man da vielleicht einfach beim vermeintlichen Favoritenheimtipp auch ein bisschen höher geht bei den Quoten und dafür ein bisschen runter bei den anderen. Das würde die Gemengelage meiner Meinung nach besser abbilden. So ist es natürlich deutlich weniger Fun, auch einfach zu sagen, Leverkusen gewinnt, weil es gar nicht so gut dotiert ist. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es hier das Gegentor gibt. Ne? Also da haben wir eben ja auch drüber geredet. Also das würde dann auch ein Leverkusen-Tipp, wenn man den doch machen würde, natürlich aufwerten. Leverkusen gewinnt mit Gegentor.
Ja, wer hier ans Unentschieden glaubt oder es nicht ausschließen will, aber sich nicht traut, das anzuspielen, es ist ja Leverkusen, die können halt auch in der 93. noch das 2-1 schießen. Dem sei ein Tipp empfohlen, Leverkusen oder Unentschieden und beide treffen, also die doppelte Chance 1x mit both to score zu 1,90, 95 im Schnitt gibt es etwa bei bwin,
Ja,
dem
schöner
Wettanbieter, den
Tipp,
habe ich
ja.
da entdeckt. Und da sichert man sich ab gegen das späte Siegtor der Bayer 11. Das schaffen sie halt auch immer wieder. Aber ich tendiere tatsächlich einen Ticken zum Unentschieden, muss ich sagen. So, wenn man mich festnageln müsste, dann, ich traue mich nicht ganz, aber dann würde ich sagen, das Unentschieden vierer Quoten ist schon auch spannender, Value 4,15 sogar teilweise, aufs Milan-Unentschieden. Denn nochmal, dass Milan mit zwei Niederlagen startet, wäre schon auch irgendwo heftig, finde ich. Und ja, Leverkusen ist anfällig, ist noch nicht so im Schwung wie letztes Jahr. Die könnten es auch verkraften, wenn sie mal zu Hause nach dem 4-0 in Rotterdam einfach mal 1-1 oder 2-2 gegen Milan spielen.
So ist es. Und dann gibt es natürlich auch über Viererquoten. Also sehr spannender Tipp. Und was mindestens genauso spannend ist, ist ja immer auf wettbasis.com vorbeizuschauen, Alex. Deswegen sei das hier auch nochmal allen Hörern ans Herz gelegt. Gerade in so einer Champions League-Woche, ne? Da hast du einfach wahnsinnig viel Fußball. Das Wochenende steht auch schon fast wieder an. Also, was wir brauchen, ist am besten eine Seite, wo wir alles finden, an Vorschauen, an Analysen. Wir haben das Ganze dann auch noch in Videoform beidfüßig, das Videoformat der Wettbasis auf YouTube oder direkt auf der Website zu finden. Beschäftigt sich mit dem Dienstag und dem Mittwoch der Champions League auch nochmal gesondert. Also da könnt ihr euch nochmal zwei Videovorschauen geben zu der ganzen Königsklassen-Thematik. Auch das funktioniert. Mittlerweile haben wir ja auch die Wett-KI, die ihre Tipps abgibt. Also da gibt es wirklich das absolute Rundum-Paket, muss man sagen. Und das sage ich nochmal empfohlen, da auf wettbasis.com vorbeizuschauen, während wir nach Leipzig schauen und auf den Mittwoch, Alex. Denn da erwartet uns das nächste Spiel. Mittwoch, deutscher Vertreter RB Leipzig muss oder darf gegen Juventus Turin ran. Ich glaube, Juventus ist immer noch eine der Mannschaften, wo man erstmal vorweg sagen muss, ja, es ist nicht ganz das Juventus der von vor 10 Jahren. Dieser Name löst mehr Ehrfurcht noch aus, als er in den letzten Jahren verdient hat. Trotzdem ist es natürlich für Leipzig, denke ich schon, gerade das Leipzig, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, kein total einfacher Gegner, ne?
Nee, absolut nicht einfach. Das nächste Topspiel, ne, bei Atletico mussten sie ran zum Auftakt. Jetzt kommt Juventus. Das sind schon Knaller, Spiele für die Leipziger, das muss man schon sagen. Also das nächste Top-italienische oder italienische Top-Team in Deutschland zu Gast am Mittwoch, wie schon am Dienstagabend auch, bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie sich Juve da schlägt, vor allem wie sich Leipzig schlägt. Die haben jetzt natürlich Selbstvertrauen getankt, ne? In der Bundesliga endlich mal ein komfortabler Sieg gegen
Augsburg.
die Augsburger Defensive, bei denen wir uns schon Gedanken gemacht haben, eieiei, da gibt es ein paar, ja, da kann Leipzig Selbstvertrauen tanken und das haben sie geschafft mit 4 Toren. Das war auch dringend nötig nach 3 Enttäuschungen in Folge, ne? 2-0 zu 0 in der Liga gegen Union und St. Pauli und eben das 1-2 gegen Atletico, das vielleicht vom Ergebnis her all in all keine Schande ist, aber auch wieder in der 92. das Gegentor kassiert und den Siegtreffer damit. Ja, deswegen haben sie das 4-0 gebraucht, Selbstvertrauen getankt, aber wird es deswegen direkt den nächsten Heimsieg geben? Da bin ich mir nicht so sicher, denn Juventus ist nicht so schlecht unterwegs, Julius, aktuell. Also die haben 3-1 in der Champions League gewonnen, ihr Auftaktspiel jetzt 3-0 in Genua in der Serie A. Also da läuft schon auch nicht so schlecht unter Neucoach Thiago Motta.
Ja.
Deswegen wird das vielleicht der nächste Nailbiter im deutsch-italienischen Duell.
Ja, Motta hat letztes Jahr noch einen tollen Job gemacht in der Serie A jetzt oder den Aufstieg in die Serie A gecoacht, jetzt bei eben bei Juventus dabei und vor allen Dingen sind sie auch noch ungeschlagen insgesamt über die Saison gesehen. Also das Gefühl von Niederlagen sowohl in der Champions League auch in der Liga mussten sie noch nicht erfahren. Und auch da muss man sagen, Leipzig hat uns jetzt schon ein, zweimal enttäuscht. Ne? Mit einer cleveren Herangehensweise, die einem Motta als Trainer durchaus auch zuzutrauen ist, sind die eben schon auch ja eine Mannschaft, die sich gerne mal die Zähne ausbeißt. Augsburg hat ihn sehr in die Karten gespielt, aber das, was wir davor gesehen haben, diszipliniertes Union, zum Beispiel, dass dich dann eben bei einem 0-0 hält. Ich sehe noch nicht, dass dieses eine Spiel gegen Augsburg uns sagt, da sind alle Probleme restlos behoben, die wir bis jetzt gesehen haben. Und ich glaube, Juventus kann es ihnen da richtig schwer machen. Und ich glaube auch, dass wir hier wieder bei den Quoten nicht ganz mitgehen können, sondern ein bisschen zu sehr in Richtung der Heimmannschaft lehnen. Da haben wir 2,20er auf die Leipziger und 3,10er auf Juventus. Ich sehe sie da noch mehr auf Augenhöhe. Das Unentschieden kann ich mir hier sehr gut vorstellen, auch als Ergebnis. Da sind wir eben bei Augenhöhe. Und auch, dass Juventus am Ende vielleicht den Sieg davonträgt, würde ich nicht ausschließen wollen, weil sie eben selbstbewusst sind, weil sie noch nicht verloren haben, weil sie mit einem Vlahovic, der zusammen mit dem eben von mir genannten Christian Pulisic ja auch schon 4 Treffer in der Serie A wieder beisteuern konnte, klassischer Zielspieler ist, auch ein Stürmer da mit haben. Also doppelte Chance 1,60 für einen Kombi scheint total okay. Und ansonsten gibt es auch hier wieder spannende Quoten auf die Auswärtsmannschaft.
Die sind spannend, die Quoten, aber ich traue mich tatsächlich nicht ganz, sie anzuspielen. Ich erwarte nämlich ein defensives Juventus. Die haben schon 3-mal in der Saison 0-0 gespielt, Julius. Das ist schon bemerkenswert. Also die defensive Struktur ist unter Motta offenbar wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, in den letzten 7 Spielen gab es ein Gegentor für Juventus in allen Wettbewerben. Das war beim 3-1 gegen die PSV, das eine Tor der Holländer. Ansonsten, wie gesagt, 3-mal auch 0-0 gespielt gegen die Roma zu Hause in Empoli. Ne? Da war es eher enttäuschend. Jetzt zuletzt gegen Napoli. Damit konnte man leben, damit konnten beide leben, weil da war einfach wenig los vor den Toren. Dann 3-0-Sieg gegen Genua, bei Hellas Verona 3-0 gewonnen, gegen Como den Aufsteiger 3-0 gewonnen. Also die Abwehr, die gilt es erstmal zu knacken. Und du hast es ja angesprochen, dass Leipzig das in der Saison so gut kann, das haben sie auch nicht gezeigt. Gegen Union nicht, gegen St. Pauli nicht. Deswegen würde es mich nicht, ohne Witz, nicht wundern, wenn auch dieses Spiel 0-0 ausgeht. Ja. Oder lass es eben dann 1-1 ausgehen. Also ich bin hier tatsächlich irgendwo im Dreiweg beim Unentschieden. Ich wäre mir nicht sicher, dass beide treffen. Und mich wird wirklich nicht wundern, wenn Leipzig erneut gegen eine solide, starke Mannschaft das Tor nicht treffen kann. Auch wenn Šeško und Co. jetzt Selbstvertrauen getankt haben.
So ist es. Und Selbstvertrauen ist auch eine gute Überleitung zum letzten deutschen Vertreter im Feld, über den wir reden müssen. Das sind die Bayern, die haben nur 1-1 gespielt, schon eine Enttäuschung, eine kleine. Man hat sich was vorgenommen gegen Leverkusen, aber die Art des Auftritts, die hat schon gezeigt, das Selbstvertrauen ist zurück in München. Man war klar die spielbestimmende Mannschaft und ich glaube, das nimmt man schon auch mit. Ne? Erst die Woche davor ja 20 Tore in 3 Spielen geschossen, dann Leverkusen schon ganz schön an die Wand gedrückt. Man hatte über ein XG auch mehr, man hätte das Spiel durchaus gewinnen sollen und können. Die Bayern sind wieder mit breiter Brust zurück. Jetzt geht's gegen Aston Villa. Auch die sind sicherlich kein schwacher Gegner. Das ist bei allen englischen Clubs ja mittlerweile so, die in die Premier League kommen und dann in die Champions League vor allen Dingen, weil da so viel Geldsegen auf dich wartet, dass wir hier sicherlich nicht über schlecht postierte Teams reden. Aber trotzdem, wie gesagt, Aston Villa für mich noch den kleinen Level unter den zurückgekehrten Super Bayern.
Sind es wieder die Super Bayern, ja? Dann musst du natürlich auf Aston Villa, gegen Aston Villa setzen, also auf die Bayern setzen, zu 1,70er Quoten. Oh, das ist mir dann zu niedrig irgendwo. Ja, die Bayern sind Favorit, aber will ich hier so ins Risiko gehen?
Hat gestern erst 2-2 gegen Ipswich den Aufsteiger gespielt, also
ja, weil sie
auch
sich
nicht
für die Bayern
geschont
haben.
Auftritt dahinter lassen. Ja, sie hätten an die Tabellenspitze springen können. Ich weiß nicht, ob du dich da schonst.
Ja, aber da haben wir es ja. Ich sage ja nicht schon, aber allein schon, dass sie die Chance haben, an die Tabellenspitze zu springen, heißt ja, sie sind so schlecht nicht unterwegs in der Premier League, sind sie ja auch nicht. 4 von 6 Spielen gewonnen. Die sind wieder auf Kurs Champions League. Ja, erst 6 Spiele, schon klar, Early Days, aber nichtsdestotrotz, das ist kein Pushover. Das wird kein leichtes Spiel für die Bayern. Also ich erwarte hier kein 5-0, 9-0, 9-2, keine Ahnung, wie die Ergebnisse zuletzt lauteten. Aber nichtsdestotrotz, man muss auch sagen, die Bayern und englische Teams, Julius, die fühlen sich wohl gegen Engländer, da tun sie sich irgendwie leichter als sonst, sind irgendwie motivierter, ich kann es auch nicht erklären, aber da gab es ja einige Spiele gegen englische Teams, wo es einfach sehr, sehr gut läuft oder gut lief, denn die Bayern haben nur eines der letzten 10 Spiele gegen englische Mannschaften verloren und 7 davon gewonnen. Ja, Arsenal ist der Lieblingsgegner, auf die treffen sie jetzt nicht, aber auch Tottenham haben sie ja mal gerne geschlagen, also irgendwie für die Bayern läuft es in England und gegen Engländer und deswegen können sie natürlich trotzdem wieder dieses Ding gewinnen.
Ja, also für mich sind sie auch Favorit. Muss ich ehrlich sagen, ich finde sie bis jetzt sehr stark. Ich glaube, gerade in der Champions League, wo man vielleicht auch auf Mannschaften trifft, die ja dann auf eine andere Art Fußball zu spielen noch treffen. Ich finde, die Bayern und Bundesliga-Fußball, das ist immer noch was anderes. Die Art, wie sie es gerade machen, ist sehr, sehr gut. Ich glaube, da hat man einen kleinen, vielleicht auch Überraschungsvorsprung, den man ausarbeiten kann. Und ich bleibe hier tatsächlich bei dem sehr langweiligen Tipp. Aber letztes Jahr lag man ja oft daneben damit. Ich hoffe, dieses Jahr trifft er wieder öfter und ich sage, die Bayern gewinnen.
Ah, da freut sich dein Bayernherz. Ich merke schon, ich habe hier nochmal, ich hebe den warnenden Zeigefinger, denn ich will auf jemanden verweisen, der beim Spiel zwar nicht auf dem Platz steht, aber am Rande dessen, Unai Emery. Ne, ist ein richtiger Trainerfuchs. Wir wissen das. Die Bayern haben nicht die besten Erfahrungen mit ihm gemacht, denn er hat die Bayern ja mit Villarreal rausgeschmissen, damals im Viertelfinale vor, wann war es, 3 Jahren plus minus. Und Emery ist gerade in Europa ein richtiger Fuchs. Der verliert nämlich sehr selten europäische Spiele und erst recht, wenn sie keine Knockout-Games sind, also wenn sie Group-Stages-Spiele sind. Denn er hat nur 3 seiner letzten 20 Spiele verloren in Europa, wenn es Gruppenphasenspiele war. Und wie gesagt, er war auch Coach von nur Villarreal zum Beispiel. Ne? Ja. Ist jetzt nicht der allerhöchste Top-Club. Er hat einfach eine Top-Bilanz irgendwie in solchen Spielen. Die Bayern hat er übrigens 2-mal geschlagen. Mit Villarreal habe ich ja schon mal erwähnt. Damals ja auch rausgeworfen. Und auch mit PSG konnte er die Bayern in der Champions League schlagen. Also Bayern gegen Emery ist nochmal ein Ticken kniffliger als sonst. Das will ich mit reinkalkulieren. Und dann gibt es vielleicht ja doch das Unentschieden aus Essen-Villa-Sicht.
Ja, es sei dir unbenommen, Alex. Mach doch, was du willst. Wir gucken uns das auf jeden Fall interessiert an am Mittwochabend. Interessiert gucken wir auch nach Lissabon. Das ist das letzte Spiel, was wir noch mit reingenommen haben. Lissabon gegen, Benfica. Lissabon gegen Atletico de Madrid. Nach dem Madrid-Derby, was gestern spätabends erst ausgespielt wurde, mit, ja, standesgemäß Ausschreitung, 2 Toren unentschieden. Es war ein schönes madrilenisches Derby, würde ich sagen, hatte viel Unterhaltungswert, wenn auch nicht unbedingt viele Tore. Und man hat gesehen, Atletico ist mindestens Teilnehmer am Ende in diesem Meisterkampf in La Liga dieses Jahr. Benfica auch super in die Champions League gestartet, ne? Stehen da unter im Moment nach dem ersten Spieltag auf jeden Fall auf diesen begehrten 8 Plätzen. Atletico selber gewonnen, aber nicht hoch genug, um da reinzukommen. Das heißt, die haben tatsächlich auch so ein bisschen Druck, hier ein ordentliches Ergebnis einzufahren. Und es wird sicherlich nicht leicht gegen Benfica, das auch richtig Bock hat.
Ja, und wir haben es ja angesprochen, so viele Knallerspiele mit 2 europäischen Top-Mannschaften gibt es nicht an diesem 2. Spieltag. Arsenal PSG war für uns das eine und Benfica Atletico ist das 2. und somit letzte in unserer Besprechung, weil das schon nach Champions League pur klingt. Ne? Sind wir mal ehrlich. Und vor allem die Quoten sind auch interessant. Also es ist auch ein Spielchen, das auf, wie ich finde, das Messer schneide ist, dass sehr ausgeglichen daherkommt, bei denen die Quoten auch sehr spannend sind. Es gibt 3er-Quoten auf Benfica, die das Heimspiel haben. 2,40er auf Atletico, die auswärts aber einfach anfällig sind in der Champions League, die letztes Jahr alle ihre Champions League Heimspiele gewonnen haben, jetzt ja auch wieder gezeigt haben, sowohl gegen Leipzig im Heimspiel als auch jetzt im Derby Heimspiel gegen Real, dass sie so super schwer zu knacken sind, aber in Auswärtsspielen eher leichter zu schlagen sind. Sie haben auswärts letztes Jahr wirklich schwach gespielt, in Dortmund verloren, in Mailand verloren unter anderem. Also wer glaubt hier, Benfica, da geht was, die können Atletico schlagen, vielleicht sind die jetzt auch ein bisschen Derby müde, dann gibt es einfach 3er-Quoten auf Benfica. Das ist schon auch ein super Guter Value, ne?
Super guter Value. Ich finde auch die 2,40 auf Atletico nicht unspannend, aber ich bin bei dir. Sie tun sich auswärts ein bisschen schwer. Ich fand jetzt auch nicht, dass sie ja das leichteste Spiel überhaupt hatten am ersten Spieltag gegen Leipzig. Auch da mussten sie ja durchaus reinkämpfen, erstmal einen Rückstand überwinden. Auch gestern gegen Real gab es diesen Rückstand ja so ein bisschen vielleicht auch gegen den Spielverlauf. Also es war jetzt nicht so, dass Real da gerade wahnsinnig gedrückt hat, aber sie sind dann doch immer noch. Wir sind diesen kleinen Schritt immer noch entfernt von der ganz großen Simeone-Ära, wo du gesagt hast, die gewinnen jedes Spiel 1-0, denen ist alles egal. Da sind wir dann doch noch einen Tick von weg. Und dass es gegen Benfica zu Hause, glaube ich, auch dieses Gegentor geben könnte, das denke ich schon. Ob es dann wirklich reicht, zwei Tore zu machen, das zu gewinnen, oder ob ich schiele hier tatsächlich, Alex, in Trüger-Manier zum Abschied auf das Unentschieden. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sich das hier am Ende mit einem 1-1 vielleicht auch ausgeht und dass wir da dann eben auch ja, ein Spiel sehen, wo die beiden Mannschaften am Ende sagen, Mensch, ein bisschen ärgerlich, aber wir gehen hier nur mit einem Punkt raus.
Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Bin ich wirklich bei dir? Benfica hat jetzt auch 3-0 und 5-0 zuletzt in der Liga gewonnen. Ja, portugiesische Liga, ne? Nicht der Gradmesser, schon klar. Aber nichtsdestotrotz musst du auch erstmal 8 Tore in 2 Spielen schießen. Oder anders gesagt, du zeigst halt, ja, die wissen schon, wo das Tor steht. Und dann können sie auch Atletico das eine Mal überwinden. Ich meine, Leipzig hat es ja auch geschafft. Die können auch Union und St. Pauli nichts einschenken und treffen dann in Madrid, ne, im Metropolitano. Also das eine Tor, das kann Atletico schon durchaus kassieren. Und dann sind die traditionell, weil so Cholo Simeone nun mal so tickt, nicht unhappy, wenn sie auswärts einfach mal einen Punkt mitnehmen. Die haben, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Mal schon nur unentschieden gespielt in La Liga. Also da gibt es auswärts immer wieder Punkteteilung bei Rayo, ein enttäuschendes Unentschieden. Bei Villarreal kassierte man 2 Tore, spielte unentschieden. Rayo hat auch ein Tor gegen sie geschossen. Ich bin dabei dir. 1-1-Tipp. Benfica Atletico klingt sehr, sehr einleuchtend.
Sehr schön. Dann machen wir den Deckel auf diese Champions League-Woche. Hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Noch ein paar kurze Hinweise zu guter Letzt. Sportwetten sind ab 18. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast gemacht haben, sind Angaben ohne Gewähr, weil die Quoten sich noch ändern können. Und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Live-Chat der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und was ihr auch machen könnt, ist am Donnerstag wieder einschalten, Alex. Da werden wir logischerweise wieder auf die Bundesliga blicken und versuchen, alles zu genießen, was uns das Premium-Produkt Deutschland zu bieten hat. Denn die nächste Länderspielpause wartet schon am Horizont. Mal gucken, wie das wird. Wir hören uns bald. Ciao.